Brüder und Schwestern im Herrn, wir begrüßen alle, die ihr jetzt mithört und mitseht und mit angeschlossen seid, ganz herzlich zu dieser Videoübertragung und der Wortbetrachtung mit Bruder Frank. Möge der Herr uns alle segnen aus dem Reichtum seiner Gnade, möge er aber auch Bruder Frank aufrichten, ihm Kraft schenken, damit das Wort in mächtiger Weise zu uns kommt. Wir erwarten auch heute wiederum einen großen Segen und möge er dazu dienen, uns auszurichten und auszurüsten auf den Tag seiner herrlichen Wiederkunft. Lasst uns zusammen ein Wort lesen aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 3 bis und mit 11. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 bis 11. da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierden in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge noch fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißiget euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ja, wir danken dem Herrn für so kostbare Worte, für all seine Apostel und Propheten, für alle seine Knechte, die ihm treu gedient haben und die Wahrheit auf den Leuchter gestellt haben. Wir haben gelesen, befleißiget euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Und das wollen wir doch tun. Wir wollen uns befestigen lassen, dass wir am Tag, wenn der Herr uns holt, in weißen Kleidern dastehen können und ihm entgegengehen können. Möge es so geschehen an jedem von uns, dass wir in dieser letzten Zeit noch völlig zubereitet werden auf den Tag seiner herrlichen Wiederkunft. Wir wollen beten und diese Übertragung dem Herrn anbefehlen. Treuer himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte, deine Treue, dein Durchtragen jeden Tag. Danken dir, dass du solch treue Knechte hast, welche immer noch die Wahrheit auf den Leuchter stellen. Herr, segne uns, berühre jedes einzelne von uns und lasst uns diese Worte, die wir gelesen haben im Petrusbrief, tief eindringen, damit wir bereit sind, wenn du kommst, Herr. Wir legen alles in deine Hand. Und danken dir, Herr, dass dieser Nachmittag zu deiner Ehre ist, zu deiner Herrlichkeit dient und an uns ausrichtet, wozu das Wort gesandt wurde, nämlich die Zubereitung auf den herrlichen Tag deiner Wiederkunft. Dir sei Lob, Ehre und Preis in deinem wunderbaren und herrlichen Jesu-Namen. Amen. Der Herr segne uns alle. Amen.
Auch ich möchte alle ganz herzlich grüßen in dem teuren Namen des Herrn. Wir sind für diese Sendungen sehr, sehr dankbar, denn die ganze Welt hört mit und wird über das informiert, was Gott für diesen Abschnitt verheißen hat. Und wie wir im Einleitungswort von Bruder Scherrer gehört haben, geht es darum, dass wir durch die Verheißungen Anteil an der göttlichen Natur bekommen, dass wir Anteil an dem göttlichen Wesen bekommen. Und deshalb werden wir heute hauptsächlich über die Verheißungen Gottes sprechen und hervorheben, wie wichtig die Verheißungen sind und wie wichtig es ist, dass wir die Verheißungen Gottes glauben. Ein Liederdichter singt ja, Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Und wir alle wissen es und haben es oft genug betont, das Neue Testament beginnt mit Erfüllung der Verheißungen, die im Laufe des Alten Testaments gegeben worden sind. Ja, bis zu dem Punkt, dass wir als Kinder der Verheißung angesprochen werden. Abraham war das erste und beste Beispiel. Schon beim ersten Gespräch, das der Herr mit Abraham führte, in 1. Mose 12, gab Gott der Herr die Verheißung. Vielleicht lesen wir die Bibelstelle jetzt, bitteschön.
Wir lesen aus 1. Mose, das 12. Kapitel, Vers 3. Ich will die segnen, die dich segnen, und werde dich verflucht, den will ich verfluchen. Und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden.
In dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Abraham glaubte Gott. Abraham glaubte die Verheißungen. Abraham war gehorsam und in ihm sollten alle, die Gottes Verheißungen glauben, die das, was der Herr verheißen hat, von Herzen glauben, sollen gesegnet werden. Der Glaube allein hängt in der Luft. Der Glaube braucht Verheißungen, in die er verankert ist. Und deshalb ist jede Verheißung mit der Erfüllung verbunden. Und nur die wahrhaft Gläubigen werden die Verheißungen Gottes glauben und Anteil an der göttlichen Natur bekommen, wie wir es im Einleitungswort gehört haben, dass wir durch die Verheißungen Anteil an der göttlichen Natur, an dem göttlichen Wesen Anteil bekommen, weil wir göttliche Substanz in uns aufgenommen haben. Und deshalb unterscheiden sich die Gläubigen bis auf den heutigen Tag. Die einen sind allgemein gläubig, sie glauben, was ihnen gepredigt wird, aber die wahrhaft Gläubigen glauben die Verheißungen, haben Anteil an der göttlichen Natur und genauso erleben sie die Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat. Lesen wir weiter.
Wir lesen aus Galater 4, Vers 28. Galater 4, 28. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung.
Dazu können wir nur Amen sagen. Ihr liebe Brüder, und er spricht zu denen, die das Wort aufgenommen, die sogar mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Ihr liebe Brüder, seid Kinder der Verheißung, wie es Isaak gewesen ist. Und wir dürfen von Herzen glauben, dass wir jetzt Kinder der Verheißung sind. Lesen wir weiter.
Wir lesen aus 2. Korinther, das erste Kapitel, Vers 20. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja. Daher ist durch ihn auch das Amen erfolgt. Gott zur Verherrlichung durch uns.
Auch dazu können wir gleich Amen sagen. Und es ist mir wirklich ein Anliegen, allen Brüdern und Schwestern in allen Völkern und Sprachen ans Herz zu legen, dass wir nicht nur allgemein glauben. Und ich möchte da an das erste Kommen Christi erinnern. Alle glaubten, die Juden glaubten, alle haben die Tora gelesen, den Sabbat gefeiert. Sie alle glaubten, aber sie glaubten so, wie ihnen die Schriftgelehrten das Wort gedeutet haben. Die wahrhaft Gläubigen haben Anteil an der Verheißung gehabt, die Gott gegeben hatte, die für das erste Kommen Christi bestimmt war. Siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, der mir den Weg bereiten wird. Das war eine Verheißung. Und die Kinder der Verheißung beim ersten Kommen Christi haben diese Verheißung geglaubt und den Dienst Johannes des Täufers im Glauben auf und angenommen. Genauso in Jesaja 40 eine Stimme erschallt in der Wüste, ebnet eine Straße für unseren Gott. Ihr alle kennt ja die Verheißungen. Und jetzt sei es noch einmal betont. Die Kinder der Verheißung beim ersten Kommen Christi haben nicht auf das gehört, was Schriftgelehrte und Pharisäer gesagt und gelehrt haben. Ihnen hat Gott geoffenbart, dass Johannes der Täufer der verheißene Prophet ist, der die göttliche Botschaft brachte, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zuführen zu können. Ein Mann von Gott gesandt, ein verheißener Prophet, der laut stark ausrufen konnte: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Den Schriftgelehrten und Pharisäern hatte das überhaupt nichts zu sagen. Aber den wahrhaft Gläubigen, von denen Johannes sagen konnte, als Freund des Bräutigams, hat er dem Volke zurufen können, dass sich jetzt biblische Prophetie vor ihren Augen erfüllt und dass sie direkten Anteil daran haben können. Dasselbe, Brüder und Schwestern, ist doch in unserer Zeit. Wir sind nicht da, um zu urteilen. Aber seid doch einmal ehrlich, in allen Kirchen wird gelehrt und geglaubt, gelehrt und geglaubt. Aber die Verheißungen, die Gott gegeben hat, werden gar nicht berührt. Die werden in die Verkündigung gar nicht einbezogen. Habt ihr ein einziges Mal gehört, dass in den Baptistengemeinden, Methodistengemeinden, in allen Gemeinden von der Verheißung für diese Zeit gesprochen, gepredigt wurde? Habt ihr jemals in einer Denomination die Predigt aus Malachi gehört? Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Er wird das Herz der Kinder den Vätern wieder zuwenden. Habt ihr jemals gehört, dass die Schriftgelehrten unserer Zeit über Matthäus 17 gepredigt haben, dass Elia zuerst kommen muss, um alles wieder in den rechten Stand zu bringen? Habt ihr je einen Evangelisten predigen gehört, in denen die Verheißungen für diese Zeit Erwähnung fanden? Nein, sie haben alle ihre eigenen Programme, sie alle glauben, sie alle meinen, Gott zu dienen. Aber hier ist der Unterschied zwischen den Auserwählten, die wirklich von Herzen glauben, was Gott verheißen hat, an der göttlichen Natur Anteil bekommen und wie wir weiter im Worte hören werden, dass sie den alten Menschen ablegen können und den neuen Menschen anziehen, der nach Gottes Gerechtigkeit geschaffen worden ist. Lesen wir weiter.
Wir lesen aus 1. Korinther, das 2. Kapitel, Vers 12. 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um das zu erkennen, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist.
Amen. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen. Nein, wir haben den Geist Gottes empfangen, um das zu erkennen, in das hineingeführt zu werden, was Gott uns verheißen, was Gott für uns bereitet hat. So hat es Paulus zum Ausdruck gebracht. Nicht eine allgemeine Ausgießung des Heiligen Geistes. Die haben viele empfangen. Es gibt Millionen, die den Anspruch stellen, den Heiligen Geist empfangen zu haben. Aber die Bibel sagt ganz deutlich, nur die vom Geiste Gottes geleitet werden, in alle Wahrheit geleitet werden, das sind Kinder Gottes. Und Paulus schreibt hier, wir haben den Geist von Gott empfangen, um das zu erkennen, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist. Also, um das zu erkennen, was Gott für diesen letzten Abschnitt der Gemeinde verheißen hat. Wir alle wissen, dass biblische Prophetie vor unseren Augen in Erfüllung geht und nur Blinde können es nicht sehen. Die ganze Welt sieht die Erfüllung der biblischen Prophetie. Alles, was unser Herr in Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 von Kriegen und Kriegsgeschrei und Erdbeben und Hungersnöten und Seuchen und alles, was der Herr vorausgesagt hat, geschieht doch unter uns. Jeden Tag kommen neue Nachrichten von dem, was in der ganzen Welt geschieht. Und heute werden ja alle täglich über das informiert, was in jedem Lande geschieht. Brüder und Schwestern, zu dem Punkt, zu dem Thema muss gesagt werden, dass unser Herr speziell betont hat, wenn ihr seht, dass all diese Dinge in Erfüllung gehen, dann hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Heute können alle in allen Kirchen auch die Bibelstellen lesen, die von der Erfüllung dessen, was jetzt weltweit geschieht, berichten. Aber wir können von dem berichten, was Gott verheißen hat. Wer zum Beispiel Matthäus 24 liest, der wird feststellen, was der Herr gesagt hat, was damals mit Israel, mit Jerusalem, mit dem Tempel geschehen würde. Und er kann dann später nachlesen, was insgesamt geschehen würde. Aber dazwischen steht doch der Hauptvers. Die Heilsbotschaft vom Reich Gottes wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Über das, was mit dem Tempel, was mit Jerusalem, mit Israel geschehen würde, hat der Herr gesprochen. Es ist alles geschehen. Alles andere geschieht. Aber unsere Hauptaufgabe ist doch das ewig gültige Evangelium in der Weise zu verkündigen, wie es die Apostel verkündigt haben, mit aller göttlichen Wahrhaftigkeit, dass es wirklich nur einen einzigen Gott gibt, nicht drei ewige Personen, nicht drei Allmächtige, nicht drei Allwissende, nicht drei Allgegenwärtige, sondern einen wahrhaftigen, ewigen Gott, der sich zu unserem Heil im Himmel als Vater, auf Erden im Sohn und durch den Heiligen Geist in der Gemeinde offenbart hat. Das ist die biblische Verkündigung. Geht heute in allen Kirchen, ist zu hören, Trinität, Trinität. Und kein einziges Mal steht das Wort Trinität in der Bibel. Kein einziges Mal steht das Wort dreieiniger Gott in der Bibel. Kein einziges Mal steht in der Bibel Gott der Sohn. Brüder und Schwestern, die Zeit ist einfach da, dass wir die Bibel neu lesen müssen. Es steht immer geschrieben, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wo Gott steht, da gehört Gott hin. Und wo Herr steht, da gehört Herr hin. Von Anfang an sehen wir diesen Unterschied, auf den wir nicht näher eingehen können in dieser Bibelbetrachtung. Aber sagen wir es noch einmal, die wahre Gemeinde kommt jetzt zu dem wahren Glauben zurück. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und diese Taufe geschieht in den Namen hinein, in dem sich Gott uns als Vater im Sohn und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat, nämlich in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn alle wüssten, leider wüssten, dass die Bibel von Trinitätsleuten übersetzt wurde. Und wenn man dann einfach liest, geht hin in alle Welt, lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So muss man einfach sagen, wer 21 Bibelübersetzungen nachgelesen hat, wer im Hebräischen, im Lateinischen, wer im Griechischen nachgelesen hat, so steht es in keiner einzigen Bibel genauso, wie wir es eben gesagt haben, sondern geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und dann geht doch in Erfüllung, wer da glaubet und getauft wird. Und taufet sie hinein in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufet sie hinein. Vater ist doch ein Titel. Sohn ist doch ein Titel, ist doch kein Name. Und wir sollen doch in der Einzahl, in den Namen, in dem sich Gott uns geoffenbart hat, in den Namen hineintaufen. Und bitte, auch alle Prediger, bitte lies doch mit Respekt das Neue Testament, lies doch die Apostelgeschichte. In der ersten Predigt bei Gründung der neutestamentlichen Gemeinde hat Petrus unter der Inspiration des Heiligen Geistes ausrufen und verkündigen müssen. Und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen. Und so wurden alle seit Pfingsten in der gesamten Apostelzeit auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Geliebte Brüder und Schwestern und teure Prediger, besonders in den Pfingstgemeinden, wie könnt ihr den Anspruch stellen, den Heiligen Geist empfangen zu haben und nicht so zu lehren, wie Petrus lehrte, nicht so zu taufen, wie Petrus taufte, nicht so zu lehren, wie Paulus lehrte, nicht so zu taufen, wie Paulus taufte. Wie könnt ihr den Anspruch stellen, den Heiligen Geist empfangen zu haben und in den falschen Lehren über Gottheit und Taufe euer Leben lang zu bleiben und das Volk Gottes irre zu führen? Wir haben doch gelesen, ihr habt den Geist von Gott empfangen, der euch in alle Wahrheit leitet. Der Heilige Geist bestätigt doch keine Irrlehre. Der Heilige Geist führt zum Wort zurück. Und deshalb schätzen wir den Dienst Bruder Brenhems so sehr, den Gott ja mit einer besonderen Berufung gesandt hat, dem zweiten Kommen Christi mit einer Botschaft vorauszugehen. Ihn hat Gott dazu gebrauchen können, die biblischen Lehren über Gottheit, Taufe, Abendmahl, alle biblischen Lehren neu zu verkündigen und dem Volke Gottes die Möglichkeit zu geben, zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und jetzt wird offenbar, ob wir auf das hören, was der Geist durch das Wort den Gemeinden zu sagen hat, oder ob wir weitermachen wie bis jetzt. Lesen wir noch weiter im Worte.
Wir lesen aus Epheser 4. Epheser 4, Vers 30 bis 32. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. Alle Bitterkeit, aller Zorn und Groll, alles Schreien und Schmähen sei aus eurer Mitte weggetan. Überhaupt alles boshafte Wesen. Zeigt euch vielmehr gütig und herzlich gegeneinander und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat.
Dank sei unserem Herrn für solche gründliche Ermahnung, den alten Menschen mit allem, was dazugehört, abzulegen, eine Erneuerung zu erfahren. Und wir kommen zurück auf das Einleitungswort, um Anteil an der göttlichen Natur zu bekommen. Die alte Natur, das alte Wesen, den alten Menschen abzulegen. Brüder und Schwestern, es ist mir ein Herzensanliegen, dass jeder von euch diese Bibelstellen noch einmal betend liest und sich prüft, ob es so bei uns ist, ob es so schon werden konnte, wie es so sein muss, damit wir vor Gott bestehen können. Die Verkündigung der Endzeitbotschaft, der wahren göttlichen Heilsbotschaft, hat doch ein Ziel: die Brautgemeinde so darzustellen, dass sie bereit ist, ohne Flecken und ohne Runzel bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und deshalb die gründliche Verkündigung des Wortes Gottes, dass der alte Mensch wirklich abgelegt, dass wir mit Christus gestorben, mit ihm begraben und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden wären, wie Paulus es in Römer, dem 6. Kapitel, bezeugt hat. Bitte prüft euch daran und der Herr wird Gnade schenken. Bitte schön.
Wir lesen aus Kolosser 3, Vers 8 bis 10. Kolosser 3, 8 bis 10. Jetzt aber legt auch ihr alles derartiges ab: Zorn, Erbitterung, Bosheit, Schimpfworte und unanständige Reden eures Mundes. Belügt euch nicht gegenseitig, ihr habt ja doch den alten Menschen samt seinem ganzen Tun ausgezogen und den neuen Menschen angezogen, der zur Erkenntnis nach dem Bilde seines Schöpfers erneuert wird.
Dank sei dem Herrn. Ich habe es bereits gesagt und hier haben wir es gelesen. Den alten Menschen ausgezogen, den neuen Menschen angezogen. gezogen. Ich möchte zu Brüdern und Schwestern sprechen, die das Wort Gottes respektieren, die mit sich selbst ins Gericht gehen und die Frage stellen, geliebter Herr, kann ich so vor dir bestehen? Schenke Gnade, dass all diese Worte bei mir Erfüllung finden, dass ich den alten Menschen völlig und ganz ablegen und den neuen Menschen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, anziehen kann. Gott hat einen neuen Bund geschlossen, hat uns ein neues Herz, ein neues Leben aus Gnaden geschenkt, nämlich das ewige Leben. Und das Blut des Lammes reinigt uns von aller Sünde. Und der Herr macht alles neu. Wir sehen, wie nötig es ist und wie auch die Apostel betont haben, dass wir, auch wenn wir schon versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, ihn nicht betrüben, nicht betrüben, nicht dem alten Wesen Platz einräumen, sondern im neuen Wesen bleiben und dem Herrn dienen. Und alles, was zum alten Menschen gehört, abgelegt haben, um mit dem Herrn zu wandeln. Bitte schön.
Wir lesen Epheser 5, Vers 26 und 27. Um sie, die Gemeinde, zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr so, dass sie heilig und ohne Tadel sei.
Dazu braucht nichts mehr gesagt zu werden. Nur noch einmal die Betonung. Durch das Blut des neuen Bundes sind wir aus der Verlorenheit herausgenommen, gerettet worden. Aus Menschenkindern hat der Herr Gottes Kinder gemacht, den Schuldbrief zerrissen, alles aus Gnaden vergeben und neu gemacht. Das ist der eine Teil, der das Blut des neuen Bundes betrifft. Der zweite Teil, den haben wir eben gelesen. Gewaschen im Wasserbad des Wortes. Hier ist das Wort. Und es steht tatsächlich vom Wasserbad des Wortes. Also nicht nur eine Besprengung mit dem Worte, sondern ein untergetaucht werden mit dem Worte Gottes. So wie wir durch das Blut völlig gerechtfertigt, gereinigt, geheiligt wurden, so werden wir durch das Wasserbad im Wort untergetaucht, völlig gereinigt, völlig geheiligt. Und dazu möge Gott uns doch Gnade schenken. Weshalb haben die Apostel das Wort verkündigt? Weshalb hat Bruder Branham in unserer Zeit das Wort besonders betonen müssen, damit eine göttliche Korrektur vorgenommen werden kann. Und ich wünschte, dass alle Kirchen in das Bad des Wortes hineingetaucht werden könnten. Aber das ist weder verheißen, noch wird es geschehen. Aber die Auserwählten, die von Gott Begnadigten, durch das Blut des Lammes Versöhnten, die vom Heiligen Geist Geleiteten, werden in das Wasserbad des Wortes getaucht, und dann fallen alle Irrlehren, alle Lehren, die nicht im Worte Gottes sind, müssen und werden abfallen. Wir werden untergetaucht mit allem, was wir hatten, aber hervorgehoben nur mit dem, was im Worte Gottes geschrieben steht und wie Paulus es ausgedrückt hat, um dem Herrn eine Braut zuzuführen, ja eine Gemeinde ohne Flecken, ohne Runzel. Und das geschieht heute. Die bluterkaufte Schar nimmt ein Vollbad im Worte Gottes, und dann bleibt nichts über als nur Gottes reines und heiliges Wort in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Bitte schön.
Wir lesen aus Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber führt nicht zur Enttäuschung, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns verliehen worden ist.
Amen. Keine Enttäuschung mehr, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Und wir dürfen Gott, unseren Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit unserem Denken, das biblisch geordnet wurde, verherrlichen und tatsächlich als Braut zubereitet werden, um dem Bräutigam begegnen zu können, dessen Wiederkunft wir in unserer Zeit erwarten. Die Wiederkunft, die verheißene Wiederkunft unseres Herrn steht nahe bevor. Und alle Kinder der Verheißung, die den Geist der Verheißung empfangen haben, glauben, dass die letzte Botschaft, dem zweiten Kommen Christi, in alle Welt auch heute diese Sendung geht, in alle Welt, damit die Brautgemeinde zubereitet wird und ohne Flecken und ohne Runzeln dastehen kann bei der Wiederkunft Jesu Christi. Bitte schön.
Wir lesen aus 2. Petrus, das 3. Kapitel, Vers 9. Der Herr ist mit der Erfüllung seiner Verheißung nicht säumig, wie manche Leute eine Säumigkeit sehen, sondern er übt Langmut gegen euch, weil er nicht will, dass einige verloren gehen, sondern dass alle zur Buße gelangen.
Dazu möge Gott der Herr Gnade schenken, dass die heutige Verkündigung ernst genommen wird. Brüder und Schwestern, es genügt nicht, zu sagen, ich glaube, dass Gott einen Propheten gesandt hat. Ich glaube die Endzeitbotschaft. Ich glaube, dass ich versiegelt bin. Das nützt nichts, wenn nicht unser Glaube alles andere mit einbezogen hat, dass wir den alten Menschen abgelegt, dass wir im Wasserbad des Wortes alles abgelegt haben, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Es muss mit uns allen dahin kommen, dass wir wirklich mit gutem Gewissen sagen können, geliebter Herr, wenn du heute kämst, wäre ich bereit, dir zu begegnen und mit dir in die Herrlichkeit einzugehen. Dass wir tatsächlich den Stand, den demütigen, göttlichen Stand erreichen, uns selber prüfen und gehorsam sind und ablegen, was zum alten Menschen gehört und alles, was zum neuen Menschen gehört, anziehen und dann wirklich in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes leben und die Wiederkunft des Herrn erwarten. Und wie wir mitgelesen haben, der Herr verzieht mit seiner Verheißung nicht. Er wird seine Verheißung einlösen. Er hat ja verheißen, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Die Verheißung bleibt bestehen und wird Erfüllung finden. Aber er wartet, bis die Letzten gerufen, bis die Letzten dazu gekommen sind und die Zahl voll geworden ist. Möge der Segen des allmächtigen Gottes auf euch allen ruhen, weltweit, weltweit. Wir sind Gott dankbar, dass wir durch Übertragung in allen Sprachen dem Volke Gottes weltweit dienen können. Und noch einmal senden wir Grüße aus Zürich. Noch einmal wünschen wir, dass die Letzten herzugerufen werden. Noch einmal wünsche ich von Herzen, dass alle jetzt wirklich Selbstprüfung vornehmen und sagen, geliebter Herr, sei mir gnädig, hilf mir, ich möchte vor dir bereit sein, wenn du wiederkommst. Also, wir sind überzeugt, so gewiss geschrieben steht, und die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl, so gewiss wird jetzt eine auserwählte Schar, die klugen Jungfrauen, die Braut Christi, zur Vollendung geführt. Und wie bei Abraham sagen wir das noch einmal. Er glaubte Gott, er glaubte die Verheißung. Wir glauben Gott und wir glauben die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Auch die Verheißung der Wiederkunft Jesu Christi in unserer Zeit. Und lasst es mich noch einmal betonen, was der Herr gesagt hat. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Möge der Segen des allmächtigen Gottes auf euch allen ruhen, in Jesu heiligem Namen. Amen.